Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist das ABS-Magazin. Heute mit dem Andi und dem?
Und dem Nils.
Bist du drauf? Ich höre dich gar nicht.
Ich höre mich auch nicht.
Komisch. Eigentlich müssten wir uns jetzt hören. Warum hören wir uns nicht? Was ist das Problem? Ich habe die Musik jetzt hier an. Eigentlich müssten wir uns hören. Wir hören uns aber nicht. Ist eine Aussteuerung da? Nein? So. Noch. So, hallo. Jetzt das ABS-Magazin. Heute am 11.09.2013 mit kleinen Startschwierigkeiten. Ich weiß auch nicht warum, aber jetzt sind wir zu hören. Ach, ich weiß auch, wo die Startschwierigkeiten lagen. Das Signal auf dem Kopfhörer war wahrscheinlich zu leise. Oder dein Kopfhörer ist gar nicht eingesteckt. Genau, da. Da ist das Problem. Jetzt müsstest du dich hören. Gut, also, liebe Freunde von Radio X und Freunde vom ABS-Magazin, das kennt ihr ja mittlerweile, wenn ich Sendung habe, dass der Start manchmal ein bisschen schwierig ist. Und um dieser alten Tradition zu folgen und Genüge zu tun, war das jetzt der Anfang. Wir haben heute Gäste bei uns und wir haben auch zwei Themen. Es geht einmal um Gallus und Gentrifizierung und um Kriftler Straße. Habt ihr vielleicht mitbekommen, da gab es eine Räumung. Und der Andi und ich, der Nils, wir machen heute die Sendung und wir dürfen jetzt freuen uns in Herrn Ayub Yilmaz begrüßen zu dürfen. Wir haben vor der Sendung gesagt, dass wir uns duzen. Wir kennen uns zwar noch nicht, aber wir haben uns heute kennengelernt. Und ich gebe ihm auch das Mikrofon. Gast 1, glaube ich. So, hallo Yilmaz. Hallo Ayub, Entschuldigung.
Hallo.
So, du bist Mitglied im Ortsbeirat 1 in Gallus.
Ja, ganz genau.
Und wir haben von der, für welche Partei?
Für die Linken.
Für die Linke. Und wir haben von der Linken eine Pressemitteilung bekommen über die Ereignisse um die Krifteler Straße. Das ist ein Haus, das in der Krifteler Straße 84 im Stadtteil Gallus, das leer stand seit längerem und eigentlich besetzt wurde, um dort ein Sozialrathaus einzurichten. Oder ein Sozialzentrum. Vielleicht kannst du uns dazu mal kurz was sagen, was da der Hintergrund für war.
Ja, dieses Haus steht leer über ein Jahr, das weiß ich ganz genau. Also am Freitag haben wir gehört, dass Haus besetzt worden. Am Samstag nach dem DGB-Protest-Demo, ich und Hermann Schaus, Abgeordnete Landtags.
Der Hermann Schaus, Abgeordnete der Linken im Hessischen Landtag,
Wir mit ihm gegen 16 Uhr, wir waren im Haus. Wir haben Mitbewohner besucht und sich vor Ort informiert. Und die Lage war ganz ruhig und Kinder waren da drin, malende Kinder, spielende Kinder und draußen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die haben uns gesagt, dass die Stadtpolitiker und Polizei hat garantiert, dass sie nicht Wochenende angreifen.
Ja.
Dann natürlich, Hermann Schaus ist nach halbe Stunde weggegangen, hatte seine Visitenkarte zu Bewohner gegeben, wenn falls was ist,
sollte sie sich melden.
Ich bin gegen 5 Uhr weg und ich bin noch ein paar Minuten geblieben. Und natürlich, nach einer Stunde haben wir Meldungen gekriegt, dass brutale angreifte Zivilpolizisten dann drin nach Augenzeugen. Natürlich, das verurteilen wir.
Ja, es war wohl, ja bitte, Andi.
Zu diesem Zeitpunkt war es ja auch so, dass auch noch sich viele Kinder auch drin befunden haben.
Ne? Ja, ganz genau, wie sie geschildert haben. Ich bin selber persönlich um 8 Uhr abends, gegen 20 Uhr bin ich wieder da gewesen und die Augenzeuge haben erzählt, dass das Zivilpolizisten haben sich so gekleidet, als ob sie T-Shirts von Neonazisten sowas angehabt haben und brutale Angriffe.
Ja, also wir haben eine Pressemitteilung erhalten und von der Linkspartei und da soll der Polizeieinsatz am Samstagnachmittag begonnen worden sein und angeblich sollen Beamte in Zivil das Gebäude gestürmt haben und angefangen haben, grundlos auf die Anwesenden einzuprügeln. Und die Räumung wurde durch das städtische Liegenschaftsamt unter Mitwirkung des zuständigen Dezernenten Olaf Kunitz angekündigt. angeblich angeordnet und durch den Oberbürgermeister, Herrn Feltemann. Wir haben es aber jetzt, ich habe es leider nicht geschafft, da jetzt noch irgendwie bei der Polizei mal nachzufragen, beim Pressesprecher. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Die Augenzeugenberichte lauten erstmal so, die könnten wir nicht weiter verifizieren, aber auch nach Aussagen von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, war die Situation völlig entspannt und mit einmal ging die Prügelei im Haus los und dann kam die uniformierte Polizei und hat das Gebäude dann geräumt, gewaltsam.
Genau. Es gab einen Augenzeugen, der auch gesagt hat, von wegen, die sahen aus wie Hooligans aus der gewaltbereiten Fußballszene oder Nazis, da sie entsprechende Kleidung trugen. Sie drangen und schlugen sich durch ca. 30 Personen, darunter Schüler und junge Frauen mit einem Säugling, die sich vor dem Haus befanden und weinend flüchteten.
Und das war jetzt ein Zitat von vom Blauer Block. Ja, genau. Vielleicht kannst du kurz was sagen, Blauer Block, was
genau, ist das? Genau, also Blauer Block ist auch eine Initiative, die sich auch natürlich mit dem Gallus oder auch anderen Stadtteilen beschäftigt und sich da auch schon in der Vergangenheit auch schon bekannter gemacht hat.
Jetzt weiß ich, was das Problem ist, warum ich dich so schlecht höre. Ich habe auch gesehen, du hast das Gastmikrofon. Entschuldigung, liebe Zuhörer. Ja, aber ich denke, worum es inhaltlich ging, hat man mitbekommen. Und das sollte ein Sozialzentrum werden. Im Gallus, fürs Gallus.
Das war das Sozialzentrum, die haben geschlossen, eigentlich in Ortsbeirat. Wir haben x-mal Antrag gegeben, damit dort eine gymnasiale Oberstufe kommen soll. Mhm. Aber inzwischen, sie haben berichtet, dass diese Gebäude nicht geeignet ist.
Mhm. Und die Nutzung als Sozialzentrum, ist das denn im Gallus wichtig? Frage ich mal ganz naiv.
Natürlich ist es diese eine Stadtteil wirklich Multikulti und natürlich die Menschen, die da leben, die haben nicht große Einkommen, sondern sie leben wirklich mit dem ganz wenige Geld und wenn sie Mieten dort steigen, dann kommen ja auch Probleme dazu. Mhm. Das würde ich über Mieten noch etwas dazu sagen.
Ja, ich denke, das leitet jetzt auch über. Also wir bleiben da als Redaktion auch noch weiter dran. Erstmal nur so kurz als kurze Schilderung. Das war seit langem mal wieder eine Besetzung in Frankfurt, eine Hausbesetzung. Jetzt nachdem das IWI geräumt wurde, die Stadt ist da, also die Stadtverwaltung im Rathaus hat da irgendwie eine sehr kurze Leine, die sie hält. Also man will keine Hausbesetzung dulden und man räumt die dann auch sehr schnell. Und es gibt auch keine Verhandlungen mit den Besetzern. Und es war jetzt nicht so, dass da wegen Wohnraum besetzt wurde, sondern es ging darum, dass ein Sozialzentrum eingerichtet werden sollte für die Menschen im Gallus. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man als Stadt so damit umgeht, mit den Belangen der Bevölkerung, ist schon sehr bedenklich. Aber weshalb ich jetzt noch umschwenken will, ist, das Gallus ist ja, also es gibt ja hier das Gallus-Fenster bei Radio X, die Sendung von Winnie Becker. Und der berichtet ja auch immer viel aus dem Gallus, aus dem Gutleut und die allgemeine Entwicklung im Gallus ist ja so, dass das Gallus war ja früher ein Arbeiterviertel.
Ganz klar.
Und also da waren die Adlerwerke, da war T&N, Telefonbau, Telenorma und andere Betriebe. Die sind aber mittlerweile im Laufe der letzten Jahrzehnte alle weggebrochen, entlang der Mainzer Landstraße. Gibt es nicht mehr so viel. Was aber geblieben ist im Gallus, ist ein multikulturelles und multinationaler Stadtteil, in dem Menschen aus vielen Teilen dieser Welt leben. Und natürlich auch ein Stadtteil, in dem Menschen, die vom Einkommen her nicht so gut bestückt sind, wie viele andere in Frankfurt, die bei Banken oder sonst irgendwo arbeiten, die konnten aber trotzdem haben dort eine Heimat, ein Zuhause in der Stadt gehabt, in Frankfurt. Und da komme ich jetzt auch auf diesen Begriff Gentrifizierung. Das ändert sich, das wandelt sich und auf sehr drastische Art und Weise. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du recherchiert hast über die Entwicklung. Und da möchte ich kurz den Punkt ansprechen oder möchte ich bitten, was zur Zwangsräumung zu sagen. Also es ist ganz kurz, und dann können wir das ja nochmal, wenn du dazu mal was sagen kannst, dann können wir das nochmal ein bisschen aufdröseln.
Ja, Zwangsräumungen, eigentlich muss ich ja hier erwähnen, Herr Peter Feldmann, vor seiner Wahl hat er gesagt, mit mir, wenn ich gewählt bin, mit mir wird keine Wohnungszwangs geräumt. Und aber wie sie nach unserem Antrag, Fraktion Die Linken in Ortsbeirat, haben wir ganz interessante Zahlen bekommen.
Was habt ihr denn angefragt?
Wir haben gefragt, wie viele Zwangsräumungen stattgefunden in Ortsbesitz ein. Mhm. Und natürlich inzwischen ein oder andere Punkte, und welche Nationalität haben sie und ob sie Deutsch oder
ob sie Migrationshintergrund haben.
Mhm. Genau. Und 2011 insgesamt 82
Zwangsräumungen
gegeben, davon 45 Wohngesellschaften, mhm, und 37 von privaten Vermietern, mhm, durchgeführt worden. Aber interessant ist, in 2012 114 insgesamt Zwangsräumungen passieren, davon 72 Wohngesellschaften und 42 durch Privaten. Da ist Entwicklung bei privaten Vermietern 13% gestiegen, aber bei Wohngesellschaften 60% Steigerung. Mhm. Und das ist ein natürlich enormer Druck, die Menschen, die auch früher in sozialen Wohnungen gewohnt haben, jetzt durch die Mieterhöhungen oder dass die ABG Holding meistens die renovieren alte Wohnungen und dann direkt Miete steigt.
Steigt die Miete, ja. Man muss vielleicht dazu sagen, dass also auch im Gallus es viele Wohnungen gab, muss man sagen, gab, die so die sogenannte soziale Bindung hatten. Das hieß also, die Baugesellschaften sind steuerlich bevorteilt worden mit der Maßgabe, dass sie die Mieten niedrig halten, um Menschen mit einem geringen Einkommen einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und diese soziale Bindung ist in den letzten Jahren weggefallen.
Ganz genau.
Also es gibt
massiv weggefallen, und ich würde sagen, ganz in der Stelle, im Jahr 2012 hat die ABG Holding 53 Millionen Euro Gewinne gemacht. Brauchen wir diese so viele Gewinne für ABG? Eigentlich, ja, wir brauchen gar nicht.
Und zumal die ABG ja auch eine stadteigene Institution ist. Also die gehört ja der Stadt Frankfurt.
Ganz genau.
Zu 100%. Die Aufbaugesellschaft Frankfurt Holding, so heißt sie.
Die städtische ABG Holding wurde gegründet, um günstige Wohnraum zu schaffen. Diese Verpflichtung muss sie endlich wieder nachkommen. Statt den Abbau von sozialen Wohnungen zu betreiben, muss die ABG endlich deutlich mehr soziale Wohnungen bauen.
Mhm. Ja, und es ist ja auch so, dass also auch im Stadtteil Gallus Luxusrenovierungen stattfinden. Also da werden Altbauten, Häuser renoviert, da werden in vierstöckige Häuser werden Fahrstühle eingebaut, die da früher nicht drin waren. Da werden aus zwei Wohnungen, aus einer Wohnung, aus zwei Wohnungen wird eine Wohnung gemacht. Das wird luxussaniert mit Parkett und was es sonst noch alles so gibt, und werden dann neu vermietet und nicht an die Leute, die früher in den Wohnungen gewohnt haben.
Ganz
sondern
genau.
Die werden auf die eine oder andere Art und Weise rausgedrängt, sowohl von privaten als auch, also privaten Vermietern, als auch von der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft.
Ganz genau. Ich kann bestätigen, am 15. Januar 2013, Herr Peter Feldmann und Herr Juncker haben uns als Ortsbeiratmitglieder eingeladen.
Herr Juncker ist der Chef der ABG.
Chef der ABG.
Ja.
In Hellerhof, sie haben uns gezeigt, wie sie schön renoviert haben, diese alte Wohngebiet. Aber sie haben zwei Wohnungen zusammen gebaut und doppelt gemacht und ein bisschen renoviert. Und die Miete da wirklich so hoch, 800, 900 Euro kalte Miete, wer soll dann zahlen, bitteschön, da?
Ja, ja.
Die Menschen verdienen nicht so viel.
Ja, und vor allen Dingen auch, es gibt ja auch viele Menschen, die leider von Hartz IV leben müssen.
Ganz genau.
Und da ist es ja auch so, dass die Ämter die Mietsteigerung gar nicht akzeptieren. Also das ist die Sozialämter der Stadt Frankfurt, die akzeptieren nicht, wenn Mietsteigerungen da sind. Die sagen, ihr kriegt Miete, Betrag X, sagen wir mal 450 Euro im Monat, und wenn wenn die Wohnung jetzt 600 kostet, weil irgendwelche Renovierungen oder Instandsetzungen stattgefunden haben, dann bezahlen die Ämter das einfach nicht und dann sind die Leute am Ende ihrer Kapazitäten und es ist vorgezeichnet, dass die dann rausfliegen.
Ganz genau. Aber es ist nur nicht das und dann auch an der Seite die Menschen, junge Menschen arbeiten, ja, die haben nicht feste Verträge, sondern für ein Jahr, zwei Jahr haben sie Verträge. Und dann, wenn sie eine Wohnung mieten, der bestimmte Quadrat, höher als bestimmte Quadratmeter ist, plötzlich sie sind arbeitslos, weil sie keine dauerhafte Vertrag haben. Und dann, die Ämter helfen nicht. Mhm. Da müssen sie wieder raus und ja. Diese Wohnung.
Da wir jetzt vom Gallus reden. Also Gallus ist eigentlich kein Stadtteil, wo man sagen würde, das ist jetzt ein Problemstadtteil. Gallus ist eigentlich ein gewachsener Stadtteil, einer der jüngeren Stadtteile in Frankfurt und der eine bestimmte Mieterstruktur, eine bestimmte Einwohnerstruktur hat. Was ist eigentlich mit den Menschen, die rausfliegen aus den Wohnungen? Habt ihr da im Ortsbeirat irgendwelche Erkenntnis? Was wird mit denen? Leben die auf der Straße? Werden die irgendwo zwangseinquartiert? Was machen diese Menschen? Wo bleiben die?
Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich diesen Antrag gestellt, weil wie Sie am 15. Januar uns vorgestellt haben, diese ganzen Leerhäuser und aber weiß keine Angaben von Herr Juncker, da sagt er, wir haben ihn vor Ort untergebracht. Aber ich stelle mich gar nicht vor.
In Vorort?
Vor Ort, ja. In Gallus irgendwo andere Häuser oder Wohnungen. Aber in andere Wohnungen sind so teuer, diejenigen, die da so mit günstiger Preise gewohnt haben, ich stelle mich gar nicht, dass sie in diese neue Wohnungen reinkommen. Ja. Weil beim ABG Wohnungen sind sehr teuer, so pro Quadratmeter 11,50 Euro mindestens in Gallus.
Das sind Angaben von eigenen Angaben. Aber wenn man sich also überlegt, 114 Zwangsräumungen im Jahr 2012, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges. Da sind ja gar nicht die Menschen aufgeführt, die von vornherein sagen, ich suche mir irgendwo was anderes. Also die, wo es jetzt gar nicht so weit kommt, dass zur Zwangsräumung kommt, sondern die sich irgendwie mit ihrem Vermieter einigen und dann selber das Feld räumen. Und bei 114 Wohnungen, die zwangsgeräumt sind, das sind ja auch Familien, das sind ja nicht nur einfach 114 Personen, sondern hast du da irgendeine Erkenntnis, wie viele Personen davon dann auch betroffen sind? Das sind ja Kinder, also Erwachsene und Kinder, die dann auf der Straße sitzen.
Ganz genau. Wir wissen nicht, es gibt keine Angaben, dass die Kinder auf die Straße oder irgendwo anders untergebracht sind, aber wir wissen, dass sowas passierte und da kann ich nur Angaben sagen, dass die meistens 2012 Migrantinnen und Migranten waren.
Die meisten waren Migranten?
Ja, genau. Die sind, sage ich mal, ob die Migranten oder Einheimische, da würde ich sagen, diese Menschen haben kein Geld, die sind in eine Lage gekommen, dass sie sich auch keine Hilfe gesucht haben. Mhm. Könnten sie nicht, ja. Wahrscheinlich. Ja. Weil damals gab es dort in Gallus soziale Rathäuser. Jetzt gibt's nicht mehr.
Wo kein Sozialrathaus mehr, ja.
Ja, gibt's nicht
mehr. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die ganz hautnah stattfindet und die auch über ganz Frankfurt verteilt stattfindet. Die hat in den 90er Jahren in Bornheim und im Nordend stattgefunden. Dass dort entmietet wurde, dass also bestimmte Mieterklientel rausgedrängt wurde. Und das findet jetzt hier im Gallus statt. Und im Gallus gibt es ja auch einen neuen Stadtteil, den Güterbahnhof, der jetzt umgebaut wurde. Dort stehen neue, schöne und moderne Häuser für viel Geld, Maisonettwohnungen, Balkone und Verkehrsanbindung, alles schön gemacht.
Alles, was der Mensch braucht, sozusagen.
Alles, was der Mensch eigentlich braucht, aber nur der Mensch, der genug Geld verdient.
Ganz genau. Und eigentlich, dass diese ganzen neue Klientel, das ändert die auch Lebens in Gallus. Zum Beispiel kleine Läden, gehen sie kaputt. Mhm. Brauchen wir jetzt eine wirklich dort im Güteplatz eine Skyline Plaza? Mhm. Ehrlich nicht.
Ja.
Ja, wir haben in Ostbeirats dagegen gekämpft, aber natürlich, wir sind so kleine Dings und könnten wir nicht dadurch...
wenig dagegen erreichen, ja.
Und, aber ich weiß ganz genau, viele kleine Läden, die würden dadurch... zu schade kommen.
Ja, die auch kaputt gehen oder kaputt gehen werden. Auch da ist noch eine intakte Infrastruktur eigentlich vorhanden, eine städtische Infrastruktur, so wie man sie eigentlich noch kennt, also wie ich sie aus meiner Jugend kenne. Da in meiner Jugend gab es keine großen Einkaufszentren irgendwo auf der Wiese, wie sie alle heißen, Bumm oder Tumm oder sonst irgendwie, wo die Menschen mit dem Auto nur hinfahren können. Nein, man konnte früher also tatsächlich um die Ecke einkaufen gehen. Das ist im Gallus eigentlich auch noch so gewesen bisher. Und das ist auch in Gefahr.
Ja. Ganz genau, das sehen wir so auch so.
Ja, Ayub, du hattest vorher gesagt, dass du noch einen Anschlusstermin hast heute. Und ich bedanke mich, dass du heute hier bei uns warst. Aber ich denke, an dem Thema Gentrifizierung und Gallus werden auch wir dranbleiben. Nicht nur das Gallusfenster und dann Winnie Becker, sondern auch wir werden auch sicherlich das ein oder andere Mal mit dir wieder in Kontakt kommen. Und wir würden uns auch freuen, wenn du wieder zu uns hier ins Studio kommst.
Ich würde bestimmt wiederkommen.
Ja, und das war für heute dein erster Auftritt, hast du gesagt, im Radio. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, sehr gut.
Ja, also ich denke, die Zuhörer haben das zu Hause gar nicht gemerkt, wenn ich das jetzt nicht erwähnt hätte. Ja, so ist das bei Radio X. Wir bringen Leute ans Mikrofon. Ja, vielen Dank, Ayub, dass du heute da warst. Ayub Yılmaz, Mitglied im Ortsbeirat 1 im Gallus. Und
ich mache auf jeden Fall nochmal in diesem Zusammenhang gibt es nämlich dann auch, also auch mit Gentrifizierung.
Eine Sendung, die wir machen werden, aus gegebenen Anlass.
Genau. Nämlich,
also das ist die Sendung am 23.09., die werde ich auch wieder mit moderieren.
Und was du alles machst, du bist
schrecklich,
so toll.
Ne? Ja. Ich bin überhaupt nicht toll. Sagst du was, ich ganz rot.
Auf jeden Fall, am 28. September gibt es eine Demonstration, oder besser gesagt einen bundesweiten Aktionstag von Wem gehört die Stadt? Keine Profite mit der Miete, die Stadt gehört allen, das ist das Motto dieses Aktionstages. Und da geht es schon am Samstag, also das ist der Samstag ist das, da gibt es dezentrale Aktionen von 11 bis 16 Uhr sollen die stattfinden, unter anderem aber auch in Hanau und in Maintal, ja, in meinem Freiheitsplatz in Hanau. Und dann fahren dann sogar die Leute aus Hanau und in Maintal fahren dann sogar bis dann nach Frankfurt, wo sich dann um 16 Uhr dann getroffen wird und anschließend soll es dann noch ein Rave geben. Also der ganze Tag ist voll gespeckt mit Aktionen.
Und wir vom ABS-Magazin werden also im Vorfeld, im Vorgang an zu diesem Aktionstag darüber berichten und auch da wieder Leute einladen, die da beteiligt sind und da mal ein bisschen hinterblicken, was es dabei geht. Das Thema greifen wir immer wieder auf, heute wieder und auch das nächste Mal wieder, denn es geht da ja um etwas, was uns als Stadtbewohner alle betrifft, nämlich die Gefährdung unseres ureigensten Lebensraums, der uns streitig gemacht werden soll. Ayub, vielen Dank.
Ich danke euch.
Und wir machen jetzt gerade nochmal ein Stück Musik und dann machen wir hier den Wechsel im Studio und dann ist Christoph bei uns von Solid.
Genau, ich verabscheue mich auch schon mal.
Du verabschiedest dich.
Ja, genau. Und werde dann den Tim aber hier reinbeten, der muss dann für mich unbedingt weitermachen. Ich hab so einen Durst.
Okay, ja, also, dann danke euch beiden, dass ihr heute hier wart und jetzt erstmal was auf die Ohren. Das war etwas Musik für zwischendrin. Ich höre mich nicht. Sind wir auf Air? On Air? Ja, wir sind on Air. Der Pegel ist da. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt... Ah, das ist der Wackelkontakt hier im Moderationskopfhörer. Ah, gut. Zweite Hälfte der ABS-Magazin-Sendung heute am 11.09. ist angebrochen und der nächste Studiogast ist bei uns. Hallo Christoph Hofmeier.
Hallo.
Christoph, du bist von der SDS...
Richtig, ja. Ich bin.
Erklär mal bitte kurz, wer du bist, woher du kommst jetzt, weshalb du heute hier bist, in welcher Funktion, so rum.
Gut, ich kann auch noch sagen, wo ich herkomme. Also ich bin aktiv in der linken SDS in Frankfurt, hier an der Uni.
Ja.
Das ist der Studierendenverband der Partei Die Linken und ist Teil des Jugenddachverbands Linksjugend Solid.
Mhm. Linksjugend Solid. Und ich habe euch jetzt, aber dich heute hier als Vertreter der Linksjugend Solid eingeladen, weil ihr habt ein Projekt und das nennt sich Bundeswehr raus aus den Schulen, kein Werben fürs Sterben. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was da der Hintergrund ist.
Also die Bundeswehr versucht ja seit Jahren sukzessive mehr Werbung zu betreiben, sieht sich ja konfrontiert mit der Situation, dass aus der Geschichte, der deutschen Geschichte, es doch ein sehr angespanntes Verhältnis vom Großteil der Bevölkerung gibt, was das Thema Militär, Auslandseinsätze, Krieg an sich angeht. Es gibt zwei Drittel der Gesellschaft, die Krieg ablehnen, Auslandseinsätze ablehnen. Mhm. Und das versucht die Bundeswehr eben mit Öffentlichkeitsarbeit im Grunde genommen sozusagen für sich zugunsten zu wenden und geht eben massiv an Schulen, schraubt das Werbeetat enorm nach oben seit Wegfall der Bundeswehr, der Wehrpflicht. Und dagegen sind wir halt aktiv immer dort, wo sie auftreten. Mhm.
Man kann auch sagen, noch in dem Zusammenhang, das ist auch eine sehr schwammige Geschichte eigentlich, weil die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Unterzeichnern der Kinderschutzkonvention der Vereinten Nationen. Und in der Kinderschutzkonvention der Vereinten Nationen haben die Unterzeichner sich verpflichtet, keine Militärwerbung an Menschen, die unter 17 Jahre sind, heranzutragen. Jetzt ist aber so, dass die Bundeswehr auf in Schulen geht, zu Ausbildungsmessen geht und da sind in der Regel auch Jüngere dabei. Also wenn man Hauptschule oder Realschule blickt, da sind die Abgangsjahrgänge oft 14, 15, 16 Jahre alt. Und dann ist es auch so, dass auf Ausbildungsmessen ja auch Jugendliche sind und dort stellt die Bundeswehr sich auch dar und die werben auch nicht nur für Zivilisten, Berufe, die man bei der Bundeswehr ausüben kann. Also es gibt ja sozusagen den zivilen Zweig der Bundeswehr, die Bundeswehr versorgt, die eigentlich mit den Soldaten nichts zu tun haben, außer dass sie sie eben versorgen. Das sind Techniker, Reinigungskräfte oder Köche oder wie auch immer. Und ansonsten ist es aber so, dass die für die Truppe werben.
Richtig, also sie versuchen natürlich schon, wie eingangs gesagt, sich selbst so darzustellen, als wenn sie ein ganz normaler Arbeitgeber sind. Sie betonen die Berufschancen, die sie bieten. Es gibt ja auch einen Werbeslogan, den man in großen Radioanstalten auch hier in Hessen hören kann.
Und im Fernsehen auch sehen kann.
Im Fernsehen
kann.
Auch
sehr
sehen kann.
Sogar.
Da ist der Spruch, nicht jeder bei uns trägt Uniform.
Ja.
Und sie nutzen im Grunde genommen die Situation aus, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie kriegen keinen gescheiten Job mehr, keine gescheite Ausbildung. Und es ist ja auch kein Wunder oder sagen wir mal, dass 50% der wehrpflichtigen Soldaten, die im Auslandseinsatz sind, kommen aus Ostdeutschland, während deren Bevölkerungsanteil nur 20% an der Gesamtbevölkerung beträgt.
Ach, ist interessant, ja. Und auch die wahrscheinlich dann der wirtschaftlichen Situation vor Ort geschuldet, bevor man keinen Job hat, kein Geld, Hartz IV machen muss, sagt man dann sich wahrscheinlich, dann gehe ich zur Bundeswehr, dort kriege ich Geld. Und wenn ich im Auslandseinsatz bin, kriege ich sogar pro Tag noch 140 Euro Zuschlag.
Richtig, ja, man kriegt noch extra Geld und das ist natürlich ein finanzieller Anreiz. Es gibt natürlich auch auf ideologischer Ebene, sage ich mal, sie spielen besonders die Karte des besonderen Truppengeistes. Ja, wir sind ein Team, wird sehr betont. Wenn man sich die Spots anschaut, dann wird eben dieser sportliche Aspekt auch betont.
Es gibt ja auch Jugendcamps, die veranstaltet werden von der Bundeswehr zu Werbezwecken. Also da werden Jugendliche eingeladen, in dieses Bundeswehr-Action-Camp zu kommen. Und dort werden dann die Jugendlichen angeworben oder beziehungsweise präpariert für die Anwerbung, wenn sie dann alt genug sind. Ist das tatsächlich so?
Genau, kommen wir nochmal auf diese Frage zurück, sozusagen, was macht die Bundeswehr da eigentlich an Schulen? Also es gibt Kooperationsverträge in 8 Bundesländern, wo das ermöglicht, dass Lehrkräfte die Bundeswehr einladen in Schulen. Da gibt's verschiedene Sachen. Da gibt es politische Offiziere, die aufklären über internationale Politik. Mhm. Ja, geben sich den Anstrich der Neutralität. Sie sind es aber nicht. Es steht sogar in den Handbüchern ganz explizit drin, sie sind keine neutrale Instanz.
Ja.
Und dieses, was Sie da gerade angesprochen haben, das Thema der Camps und dieser ganzen Activity, also es gibt ja, das hat sehr, sehr Furore gemacht, dieser Werbespot und diese Kampagne mit Bravo, dem Jugendmagazin, was wir ja alle kennen.
Da kenne ich nicht. Nee.
Kennst du nicht?
Nein, ich habe das nie gelesen. Immer nur bei anderen. Entschuldigung, ja.
Ja, und das war schon eine dicke Nummer. Ja, das nannte sich wirklich Adventure Tours. Und da wurde auch wieder das ganze Abenteuer betont und also auch richtig als Lifestyle-Event. Und nebenbei wurde immer so eingeträufelt, dass man, dass die ganze Logistik durch Bundeswehrtechnik gestellt wird. Also dass man mit einem Hubschrauber der Bundeswehr fliegen kann, in dieses Camp kommt. Und da geht es wirklich, ich würde es vielleicht so formulieren, im Grunde genommen, machen Sie diese Pfadfinder, knüpfen Sie Mentalität, diese Pfadfinder-Mentalität und Romantik an. Und zwischendrin wird sozusagen, im Hintergrund steht dann auch mal ein Panzer. Ja?
Man könnte natürlich auch Parallelen zur Geschichte ziehen. Es war ja in dieser Zeit des tausendjährigen Reichs ja auch sehr beliebt, solche Jugendcamps durchzuführen mit Kindern, die man dann eingeschworen hat, auf die fürs Vaterland dann später ihr Leben geben zu sollen und zu müssen. Das hat ja auch gut geklappt. Ist das eine ähnliche Tradition, die da entsteht?
Ja, vielleicht knüpft man da so ein bisschen dran an. Der Spruch heißt ja auch, wir dienen Deutschland. Also natürlich bezieht man sich da auf die Nation und dass man was Gutes für sein Vaterland tut. Ich denke, dass es jetzt hier aber in der Situation darum geht, natürlich die Bundeswehr für ganz neue geostrategische, geopolitische Herausforderungen auszurichten. Wenn man zurückschaut, die letzten, jetzt sind 20 Jahre, nach der Wiedervereinigung war es nicht vorstellbar, dass die Bundeswehr wieder in den verschiedensten Brandherden eingesetzt wird. Jetzt ist es das. Es ist die Devise eigentlich ausgegeben worden, einen Krieg wieder gewöhnen. Das ist eigentlich auch neben ein paar anderen Aspekten das Ziel des Afghanistan-Einsatzes. Ja. Mhm. Es gibt ja Menschen, die erfahren, was es bedeutet, wenn mal Verwandte, wenn der Ehemann, der Vater in Afghanistan ist. Mhm. Was das bedeutet. Ja. Und das ist auch wieder gefallene Soldaten in Zinkwerken nach Hause kommen.
Ja, oder heutzutage in Plastiksäcken.
Oder in Plastiksäcken, genau. Und das inszeniert man natürlich auch. Und da geht es drum, Volker Rühe hat das als Verteidigungsminister Anfang der 90er Jahre in einer schönen Metapher formuliert, der sagte, okay, wir brauchen eigentlich eine Salamitaktik. Also scheibchenweise muss die deutsche Bevölkerung wieder an diese Szenarien, an Krieg als politisches Mittel, mit Auslandseinsätze als adäquates und notwendiges politisches Mittel gewöhnt werden. Und wenn man sich anschaut, wie das aufgebaut wurde, was man erstmal mit den humanitären Aspekt kam, Kosovo als Stichwort.
Ja, oder Kambodscha-Einsatz, Aufbau von Krankenhäusern, da wurde ja erstmal also die deutsche Logistik hervorgehoben und die Deutschen können ein Krankenhaus, das auch für die Öffentlichkeit, also nicht nur für Militär, sondern auch für Zivile genutzt werden kann, aufbauen.
Ja, oder Brunnen bohren in Afghanistan und dann Tanklaster wegbomben.
Ja, ich hatte dieses Jahr die Gelegenheit, beim Hessentagsradio mitzumachen und da gab es in Kassel ja auch die Diskussion, wie es auf jedem Hessentag eigentlich ist. Die Bundeswehr ist auch auf den Hessentagen immer vertreten. Und auch als um sich selbst darzustellen und wahrscheinlich auch um zu werben, Nachwuchswerbung, Nachwuchsrekrutierung durchzuführen. Und in dem Zusammenhang hatten wir den Presseoffizier bzw. den Pressesprecher der Bundeswehr Hessen bei uns am Hessentagsstand. Und der sagte auch ganz offen, es geht darum, Leute für den Beruf des Soldaten zu begeistern. Und auf meine Frage dahin, wie man das macht, erzählte er auch, ja, es gibt also die Möglichkeit, sich da bei der Bundeswehr eine Ausbildung zu machen und sich da zu verpflichten und diese ganzen Dinge. Und als ich dann gefragt habe, wie ist es aber, klären Sie die Leute bei den Gesprächen auch darüber auf, dass sie verkrüppelt oder im Sarg nach Hause kommen können oder dass sie traumatisiert werden oder dass sie andere Menschen an Leib und Seele verletzen müssen, bis Blut spritzt und Körper zerfetzen? Und da sagte er, nein, natürlich nicht. Das macht man nicht im Gespräch. Also das wird zwar auch diskutiert, wenn man dann Soldat ist, wird das auch thematisiert, aber das ist nicht unbedingt die Stoßrichtung, die Bundeswehr verfolgt. Wobei der Herr von Rabenau natürlich sehr offen war im Gespräch. Also ich durfte ihn alles fragen und er ist nicht weggerannt. Muss man natürlich auch jetzt hier dazu sagen, aber das ist auch seine Aufgabe.
Und dafür werden sie ja auch geschult.
Ja, und aber es gab in Kassel, und jetzt kommt der Bogen zurück, gab es in Kassel natürlich auch eine Aktion vor dem Bundeswehrcamp, das dort errichtet wurde auf der Karlsaue. Und du kannst uns darüber ein bisschen was berichten.
Richtig, ich war auch da. Der Hessentag, für die, die es nicht kennen, ist ein großes Volksfest im Grunde genommen. Das geht über eine Woche und befindet sich immer jedes Jahr in einer anderen Stadt. Dieses Jahr war es in Kassel. Traditionell, also fast schon traditionell, taucht da die Bundeswehr immer wieder auf diesem Volksfest.
Die ist seit 53 oder seit 63, seitdem es den Hessentag gibt, ist die immer dabei.
Ja, und aber die haben das halt sehr hochgefahren. Das war zu letztes Jahr, fand ich, sehr erschreckend. Da gab es ein riesiges Areal.
In Wetzlar,
war das, genau. Letztes Jahr war es in Wetzlar. Und da war im Grunde genommen von allen Waffengattungen was da. Und das waren doch sehr bizarre Bilder, die man da sehen konnte. Also da gab es natürlich Kids, die Stockbrot am Lagerfeuer gebraten haben. Also so viel nochmal zur Pfadfinderromantik. Nebendran gab es aber eben diese ganze Militärtechnik vom einfachen Jeep bis hin zum Tornado. Und da konnte man drauf rumhüpfen, die Kids konnten Knöpfchen drücken. Mhm. Es wurde natürlich versucht, dass da nicht großartig Bilder von gemacht werden, aber damit gespielt, dass die Leute sich für diese Technik begeistern. Ja. Und das ist natürlich auch...
Also auch gerade Kinder. Eben wieder die UN-Kinderrechtskonvention wird von der Bundesrepublik eigentlich, die sie auch unterzeichnet hat, überhaupt nicht beachtet. Also das werden Kinder, 10-Jährige, 11-Jährige, 6-Jährige in irgendwelche Cockpits, Panzerführerstände hineingehoben und die dürfen dann da mal sitzen und gucken, wie das ist, so als Kampfpilot oder als Kampfpanzerkommandant.
Genau, sozusagen, sie arbeiten da auf der Ebene, also auf mehreren Ebenen im Grunde genommen, ja. Sie knüpfen da an die Technikbegeisterung, da laufen Väter oder ganze Familien rum und schauen sich die neueste Technik an. Es geht da auch nochmal um das Sportliche, und die noch im Unterricht, sozusagen, da sind sie ja eben auch nicht neutral. Es wird Lehrer, die versuchen natürlich da vielleicht auch ihren Unterricht mit aufzufüllen, ihren Politikwissenschaftsunterricht. Und es gibt ein Spiel, das nennt sich Polis. Mhm. Das hat die Bundeswehr Ende der 80er aufgekauft und in ihrem Sinne so umgestaltet, dass das dann moderiert wird von politischen Offizieren. Und da werden quasi Szenarien internationaler Konfliktsituationen nachgespielt und hat man auch wieder diese Taktik, sozusagen. Ein scheinbar Objektivismus, wo man versucht zu erklären, wie internationales Geschehen abläuft. Und dann werden immer in Szenarien reingestreut von diesem Offizier. Und dann gibt's natürlich auch das Mittel der militärischen Intervention als Druckmittel
für Sandkastenspiele.
Genau, es ist im Grunde genommen ein Strategiespiel und da läuft im Hintergrund eigentlich immer mit
die Indoktrination.
Indoktrination, genau. Es ist im Grunde genommen versucht, da die Bundeswehr so auf einer sehr soften Weise Propaganda zu machen. Und das finde ich sehr gefährlich und das widerspricht tatsächlich sozusagen dieser Konvention. Und wir haben ja auch in Hessen einen Kooperationsvertrag in 8 Bundesländern, ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Das ist aber nicht weisungsgebunden. Ja. Die entscheiden tun die Lehrkräfte vor Ort, die Schulleitung. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt, dass sich da jetzt mehrere Schulen schon erfolgreich dagegen gewehrt haben und das abgelehnt haben, dass die Bundeswehr in ihrer Schule darf.
Darüber reden wir dann auch gleich weiter nach einer kurzen Zäsur. Und Tim, unser Musikredakteur, was hast du denn rausgesucht?
Ja, ich dachte mir, spielen wir doch was Altbekanntes. Hannes Wader und die Moorsoldaten ist, ich denke, tatsächlich ein Titel, der da auf eine Art passt, zumal ihr ja auch schön angesprochen habt, dass es da eine unheilvolle
Parallele gibt,
sozusagen.
Ja, das war Hannes Wader, die Moorsoldaten, und man muss eigentlich sagen, das ist ein Song gewesen für die Opfer des Nationalsozialismus, die im KZ durch Arbeit getötet wurden, und in Erinnerung daran. Aber dieser Song und diese Tatsache, das, was da passiert ist in der deutschen Geschichte, hat durchaus was mit Krieg zu tun. Und
man sieht halt die Folgen von dem, was Krieg letztendlich verursacht, nämlich dass die Leute, die keinen Bock drauf haben, dann auf diese Art mit einbezogen werden.
Bei uns ist immer noch zu Gast im Studio Christoph Hofmeier und wir wollten, Christoph Hofmeier, und wir wollten jetzt nochmal anknüpfen, da wo wir vor der Musik aufgehört haben, die Formen des, der Aktionen, die ihr durchführt. Dass du da vielleicht mal zum Hessentag zum Beispiel, was ihr da 2013 dieses Jahr in Kassel gemacht habt, das war ja auch eine recht anschauliche Aktion. Bitte.
Ja, also wir sind in Kassel dort auf den Hessentag spazieren gegangen mit Schildern. Wir sind einmal über das gesamte Gelände. Die Präsenz auf dem Gelände war diesmal ein bisschen zurückgeschraubt. Sie nehmen schon wahr, dass das nicht unbedingt so ankommt.
Es war aber auch dem Hochwasser geschuldet. Also die viele der Kräfte waren dann in Ostdeutschland eingebunden. Hat zumindest der Presseoffizier da gemeint. Deswegen waren sie etwas verkleinert dort.
Gut, mag sein, da kann ja auch was dran sein. Aber dass politischer Protest Erfolg hat, würde ich erstmal so verbuchen. Mhm. In Kassel waren wir 150 Leute. Kassel ist eine recht starke Friedensbewegung und wir haben dort einfach darauf aufmerksam gemacht, dass es keine einfache Berufsausbildung oder Job ist, sondern hier wirklich es um Töten geht, dass es weiterhin eine Armee ist, die für ökonomische Interessen steht, was auch das Weißbuch, der momentan gültige Weißbuch der Bundesregierung sagt. Also es geht darum, Absicherung deutscher Rohstoff- und Handelswege.
Das hat ja auch der ehemalige Bundespräsident so geäußert und das hat dann zur Abdankung geführt. Wie hieß er nochmal? Der Herr... Ich habe wieder vergessen, den man es eigentlich so nicht zugetraut hat, ehemalige Weltbanker.
Ja, Weltbank, ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen.
Das war in einem politischen Magazin, naja egal, wir werden es noch nachreichen. Jedenfalls, er hat ja damals offene Wahrheiten ausgeplaudert, ist dafür durch den Dorf gejagt worden, wie die Sau. Und die Aktion, also seid mit den Schildern rumgelaufen und habt darauf aufmerksam gemacht und ihr hattet ja aber auch sowas, ein Die-In.
Genau, sozusagen, wir haben dann ein Die-In vor dem Bundeswehrzelt gemacht und eine Minute auch an die Opfer von militärischen Interventionen, aber auch natürlich der Opfer in der Armee selbst. Hm. Ich meine, es sind über 50 Soldaten der Bundeswehr umgekommen im Afghanistan-Einsatz allein. Ganz zu schweigen quasi von den Hunderttausenden durch Kriegseinsätze in Afghanistan, aber auch mittlerweile ist die Bundeswehr ja auch in Mali. Hm. Mit dabei gewesen und gerade auch die posttraumatischen Belastungssyndrome, was schon angesprochen wurde. Also bis zu 15% der Bundeswehrsoldaten oder der Soldaten im Einsatz zurückkommen, haben Traumata danach. Ja. Das heißt, sie erleben nach und nach oder immer wieder sozusagen sehr traumatisierende Kriegserlebnisse. Und das ist auch ja vielleicht fast schon noch auch schrecklicher als dann zu sterben.
Und ja, die Zeit ist knapp. Wir wollten, wolltest noch zwei hinweisen, Sachen hinweisen, bitte, dass wir das noch unterbringen, bevor unsere Sendezeit zu Ende ist.
Die Zeit ist ab, sozusagen. Man kann dieses Thema natürlich nicht erschöpfend diskutieren.
Wir werden es auch sicherlich wieder aufgreifen in einer der nächsten Sendungen, bin ich mir sicher.
Also wir haben momentan, gibt es eine Ausstellung, die neue Bundeswehr, die von der Linksfraktion erstellt wurde, von auch mit unter Federführung Christine Buchholz. Und die ist in der Schönstraße, im Bildungsraum Schönstraße 28 im Gutloid. Die ist morgen, man kann auf der Facebook-Seite vom Hochschulverband Linke SDS das alles nochmal nachlesen. Morgen ist von 17 bis 19 Uhr die Ausstellung eröffnet oder offen und da seid ihr gerne eingeladen.
Wie lange wird die gehen?
Die geht bis noch 4 Wochen, also bis 7. Oktober. Und da werde ich auch sein, dann können wir da gerne das Gespräch vorführen.
Ja. Dann noch ganz kurz, es hat ja jetzt diesen Aachener Friedenspreis gegeben, eine Offenbacher Schule ist mit zwei anderen Schulen ausgezeichnet worden mit dem Friedenspreis. Da hat sich die Schulversammlung bzw. die Schulkonferenz dagegen ausgesprochen, Bundeswehr einzuladen in die Schule.
Richtig,
und
ja.
Ich habe jetzt auch nochmal recherchiert, also das geht tatsächlich über das ganze Land, also über die ganze Bundesrepublik. In Reutlingen gibt es eine Schule, die machen das, da gibt es einen großen Widerstand dagegen, es gibt in Karlsruhe gibt's Widerstände, es gibt überall Widerstände dagegen. Also es ist tatsächlich so, dass Eltern, Schüler, Lehrer da einen großen Missfallen haben. Wenn man sich jetzt in so einer Situation befindet und sagt, bei uns an der Schule kündigt sich die Bundeswehr an, ich selbst bin auch Vater von einem 13-jährigen Jungen, bei dem auch in der Schule eine Bildungsmesse stattfindet und da war letztes Jahr die Bundeswehr auch da. Und wenn man sagen will, ich möchte mich da engagieren, wo kann man sich hinwenden, wie kann man sich da organisieren?
Also einmal, wenn man direkt an seiner Schule damit konfrontiert ist als Schüler oder Lehrer, würde ich empfehlen, da ordentlich Rabatz zu machen, weil es gibt keine Verpflichtungen, die Bundeswehr an seiner Schule zuzulassen. Und ich würde Druck einfach ausüben auf die Lehrer, sprechen mit dem Elternbeirat oder vor der Schule Flugblätter zu verteilen, um dass da jetzt Schulen anfangen und sagen, nein, wir wollen keine Bundeswehr, ist ja ein Ergebnis von Protesten, von Sensibilisierung. Und auch auf der IHK Bildungsmesse, die jedes Jahr ist, sozusagen, haben wir es auch schon geschafft, dass die Bundeswehr 2-3 Jahre lang nicht aufgetaucht ist, da wir immer wieder da waren und ihnen die Party verdorben. Und ansonsten kann man sich natürlich an uns auch wenden, wenn man aktiv sein will. Wir treffen uns beispielsweise jetzt am Dienstag im Club Voltaire als Hochschulverband Die Linke SDS ab 19 Uhr. Und ansonsten natürlich schaut ihr einfach auch noch mal auf unserer Homepage, da veröffentlichen wir auch
oder Termine. Einfach kein Werben fürs Sterben als Stichwort oder Bundeswehr raus aus Schulen in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben, dann werdet ihr auch zu den entsprechenden Seiten gelinkt. Das Christoph Hofmeier, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst, und ich möchte jetzt noch die Gelegenheit nutzen, auf die nächste Woche hinzuweisen. Die nächste Woche, das ist das ABS-Magazin am 18.11. und da werden wir hier eine Elefantenrunde haben. Wir haben eingeladen die Spitzenkandidaten bzw. Listenkandidaten der Parteien hier aus dem Wahlkreis in Frankfurt zur Landtagswahl, und ich möchte euch als Hörer recht herzlich dazu einladen. Vielen Dank, Christoph, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Und hört weiter Radio X. Hier geht es jetzt weiter mit Virus Musikradio, Mental Maps. Der Kollege baut sich gerade schon auf, und nächste Woche, wie gesagt, Elefantenrunde mit Bernd und mir. Da haben wir Listenkandidaten, Spitzenkandidaten aus dem Wahlkreis Frankfurt zur Landtagswahl hier bei uns im Studio. Und das war's. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.